ARD.
MDR aktuell. Die Reportage.
Der Wind bläst kalt und ruppig über die weiten Koppeln der New Freedom Farm in Buchanan, Virginia. Im Osten rahmen die Appalachen, im Westen die Blue Ridge Mountains, das dünn besiedelte Tal ein. Ein mageres Pferd, das dunkelbraune Fell ist struppig, rupft an einem Haufen Heu. Clint Cash lehnt sich über das Metallgatter und tätschelt vorsichtig den Hals des scheuen Tiers. Ein Mustang, erzählt er, gerade erst hier angekommen. Cash ist ein kräftiger Mann, übersät mit Tattoos. Der Mit-40er ist Stammgast in der New Freedom Farm, so viel wie Farm der neuen Freiheit. Hier werden traumatisierte Veteranen therapiert, mit Hilfe der Wildpferde.
Diese Farm hat mir das Leben gerettet und diese Pferde.
Die Farm, das sind ein paar Weiden mit einem guten Dutzend Pferde, ein paar Gehege mit Ziegen und einem Zebra, ein Stall und eine schlichte Baracke mit Blechdach und eine Gedenkstätte aus salutierenden Soldatenskulpturen. Lois McGill hat die Farm vor knapp 10 Jahren gegründet. Die schmale Große mit 50erin mit vielen Lachfältchen im dezent geschminkten Gesicht sitzt an einem imposanten Konferenztisch mit 8 Stühlen, wie vieles hier eine Spende. Ganz kurz ist Lois irritiert vom Mikrofon, doch dann kommt sie ohne Umschweife zur Sache.
Ich habe mit der Farm in Gedenken an meinen früheren Freund angefangen. Er hat Selbstmord begangen, während er versucht hat, mich telefonisch zu erreichen. Man hört auf dem Anrufbeantworter, wie er die Waffe entsichert und wie er sich selbst auslöscht. Und während er seinen Selbstmord aufnahm, hat er noch gesagt, dass sein Schmerz zu groß war, als dass irgendjemand anderes es verstehen könnte.
Lois erzählt das schnell und zwischendurch um Fassung ringend. Weitere Fragen über ihren Freund, wo er gedient hat, was er erlebt hat, will sie nicht beantworten. Nach seinem Tod hatte sie nur 2 Möglichkeiten, sagt Lois.
Ich hätte mich schuldig fühlen können, weil ich nicht rangegangen bin, als er anrief. Oder ich konnte sagen, Gott hatte einen Plan. Und deshalb habe ich diese Prüfung angenommen und das hier gegründet, damit kein weiterer Veteran so ums Leben kommt.
Lois deutet auf eine Installation aus 22 kleinen US-Flaggen in einer Ecke des Raums. Eine für jeden Veteran, der sich in den USA täglich das Leben nimmt. Die Suizidrate unter den rund 16 Millionen Ex-Soldaten ist fast doppelt so hoch wie im Rest der Bevölkerung. Wie unter Zivilisten bringen sich deutlich mehr Männer als Frauen um.
Es gibt mehr Veteranen, die durch Suizid gestorben sind, als Gefallene in Vietnam. Jeden Tag 22. Das Ministerium für Veteranenangelegenheiten hat die Zahl auf 17 reduziert. Aber viele Familien vergessen, dass ihre Angehörigen gedient haben und geben diese Fälle gar nicht weiter, weil sie so durcheinander sind.
I've had quite a few different military brothers.
Auch Clint Cash hat Kameraden durch Suizid verloren und kann den Schmerz und die Verzweiflung gut nachvollziehen.
It's a dark place that we go to.
Es ist ein dunkler Ort, an den wir gehen. Sie sagen, hol dir Hilfe. Aber wenn du erst mal an diesem Ort in deinem Kopf bist, dann willst du mit niemandem mehr reden.
You don't want to talk to anybody. You're just
Cash war knapp 5 Jahre bei der US Army, bevor er wegen gesundheitlicher Probleme ausscheiden musste. Spätfolgen eines Unfalls in Afghanistan. Offizielle Diagnose: traumatische Hirnverletzung und posttraumatische Belastungsstörung.
I started getting bad migraines and my memory.
Ich habe schlimme Migräne. Mein Kurzzeitgedächtnis ist fast weg. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, vergesse ich zwischendurch komplett, worum es ging. Oder ich fahre irgendwo hin und weiß nicht, wo ich bin und wo ich hin will.
Jetzt kommt er 2-mal die Woche zur New Freedom Farm, striegelt und pflegt einen der Mustangs.
Ich habe hier ein Pferd. Es kam mit Problemen. Ich war der Erste, der es berühren durfte. Wir haben eine Verbindung. Er hat mich gerettet und ich ihn.
He saved me and I saved him.
And do you ride at all?
No, I don't ride. I've ridden Eli once.
Geritten ist Cash seinen Hengst Eli aber nur ein einziges Mal. Als er das erwähnt, lachen Lois und die anderen nur.
I got it on video.
Cash holt sein Smartphone raus und zeigt das Video von damals. Erst traben die beiden darauf ruhig im Kreis herum. Dann fängt der Mustang an zu bocken und Cash segelt in hohem Bogen runter.
Oh, did you hurt yourself?
No, I got back on.
Wehgetan hat er sich nicht und ist auch gleich wieder aufgestiegen. Aber das war sein letztes Mal auf einem Pferd, sagt Cash.
And that's the last time I've been on a horse. It was fun though.
Der geschützte Raum auf der Farm, mit den Tieren Zeit verbringen und mit anderen Veteranen, das ist das Erfolgsrezept der New Freedom Farm, glaubt Gründerin Lois. Auch sie hat gedient in der Navy, war im ersten Golfkrieg als Sanitäterin dabei. Danach arbeitete sie lange als forensische Ermittlerin für die Polizei in einer Einheit für Sexualverbrechen an Kindern.
Ich habe viel gelernt über aufgestautes Trauma und ich weiß, dass wir uns selbst therapieren, ob das nun mit Drogen, Glücksspiel oder Sex ist. Und das verstärkt nur die Wut und die Depressionen. Und ich weiß, dass es mir hilft, dass ich jeden Tag für die Tiere hier aufstehen muss, um sie zu versorgen. Dass ein Lebewesen von mir abhängt, hilft mir. Und das will ich weitergeben.
Mustangs sind zur Therapie besonders geeignet, glaubt Lois, eben weil sie wild sind.
Je höher unser Puls, desto stärker reagieren sie. Wenn die Veteranen mir was vormachen, dann merke ich das daran, wie die Pferde reagieren. Wenn sie unter Strom stehen, dann gilt das für die Pferde auch. Und für mich. Wenn ich einen schlechten Tag hatte, dann spüren sie das. Sie wissen, wenn du nicht okay bist.
Und sehr viele von Amerikas Veteranen sind nicht okay. Egal, ob es um Suizid oder Drogenkonsum, Arbeits- und Wohnungslosigkeit geht, Ex-Soldaten sind besonders stark betroffen und die Männer unter ihnen noch mal häufiger als die Frauen. Dabei ist der öffentliche Etat für die Unterstützung der Veteranen in den vergangenen gut 20 Jahren stark gestiegen. Die Zahl der Ex-Soldaten hat sich im gleichen Zeitraum fast halbiert. Was also läuft schief? Veteranen holen sich nicht rechtzeitig genug Hilfe, glaubt Lois. Als sie vor über 30 Jahren aus dem aktiven Dienst ausschied, sprach noch niemand über Belastungsstörungen.
Als ich rauskam, bin ich einfach nach Hause. Es gab kein Willkommen, gar nichts. Du hast dir einen Job gesucht und nicht weiter drüber nachgedacht.
Erst seit ein paar Jahren geht Lois einmal wöchentlich zur Gesprächstherapie. Die Kosten trägt der Staat.
30 Jahre lang wusste ich nicht, was mir eigentlich zusteht. Erst seit 2019 bekomme ich meine Leistungen. Ich hatte keine Ahnung.
Aber es gab noch andere Gründe. Lois wollte nicht mit ihrer schmerzhaften Vergangenheit konfrontiert werden.
Ich wollte nie was tragen, wo Veteran draufsteht. Ich wollte es nicht zugeben. Ich wollte nicht darüber sprechen.
Mit der Floskel »Thank you for your service«, danke für ihren Dienst, den Veteranen in den USA ständig zu hören bekommen, konnte sie lange nichts anfangen. Erst auf der Farm war es ihr möglich, darauf zu antworten. Bitteschön.
It wasn't till I started this farm that I, you know, when somebody said thank you for your service, I was able to say you're welcome.
Im großen Aufenthaltsraum der Farm hat inzwischen auch John East Zuflucht vor dem kalten Wind gefunden. Der 46-Jährige kommt erst seit ein paar Monaten auf die Farm. Eigentlich erst, seit er angefangen hat, sein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Gleich nach der Schule, mit nicht mal 18, ging John zum Militär, weil es im ländlichen Virginia, wo er aufwuchs, nicht viel anderes gab, erzählt er. Es folgten Einsätze in Bahrain, in Pakistan, Afghanistan und zweimal im Irak. John überstand sie unversehrt, jedenfalls körperlich. Die Rückkehr ins zivile Leben war trotzdem schwer. Er fand keinen Job, weil er die Armee ohne offizielle Qualifikation verlassen hatte.
Die psychischen Probleme wurden immer größer. Ich habe das Interesse am Leben verloren.
Erst 7 Jahre nach dem Ausscheiden holte sich John Hilfe an einem der Krankenhäuser, das vom VA, dem Ministerium für Veteranenangelegenheiten, getragen wird.
Ich war zwar in bedrohlichen Situationen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass mein Leben auf dem Spiel steht. Aber ich hatte diesen Survivor-Skill, dieses Schuldgefühl, weil ich überlebt habe, aber meine Freunde nicht.
John ließ sich Pillen gegen Angst und Depressionen verschreiben, erst als sein Sohn durch einen Unfall ums Leben kam, seine Frau ihn verlassen hatte und die Wut zu groß wurde, beschloss John, was zu ändern.
It took my wife leaving for me to really something's not right.
Panische Hilferufe per Funk vom frühen Neujahrsmorgen 2025 in New Orleans. Ein Mann rast mit seinem Truck in die Menge an der Bourbon Street, tötet 14 Passanten und verletzt über 50 weitere, teils schwer. Dann wird er von der Polizei gestoppt und erschossen. Nur ein paar Stunden später ist der 42-Jährige identifiziert. Ein gebürtiger Amerikaner in Texas aufgewachsen, ein Informatiker, der sein Glück im Immobiliengeschäft versucht hatte und schwer verschuldet war. Mehrfach geschieden, unauffällig. Bis er sich in den letzten Monaten vor dem Anschlag offenbar online von den extremistischen Botschaften der Terrororganisation Islamischer Staat radikalisieren ließ. Und noch etwas fällt auf in Shamsuddin Jabbars Biografie. Er hatte über 10 Jahre lang in der Armee gedient, unter anderem in Afghanistan. Veteranen, die zu Terroristen werden, keine Ausnahme, im Gegenteil. Ein Viertel aller Terroranschläge in den USA mit mindestens 4 Toten wird von einem Ex-Militärangehörigen begangen. Dabei machen Veteranen nur 8% der Bevölkerung aus. Eine Militärvergangenheit ist damit der größte Risikofaktor bei solch tödlichen Anschlägen, sagt William Braniff.
I think it's 1 out of 4 mass casualty attacks are perpetrated by veterans, and so it is the single greatest risk factor for a mass casualty attack.
Der Terrorexperte war bis vor ein paar Jahren Chef von START. Das Wissenschaftskonsortium hat den Zusammenhang zwischen Militärzeit und tödlichem Extremismus untersucht. Jetzt sitzt Braniff in einem Flur an der American University in Washington und beantwortet Fragen per Videoschalte. Braniff ist selbst Ex-Soldat, Absolvent der Militärakademie West Point. Als Soldat ist man mit dem Militär quasi verheiratet, sagt er, und das ist Teil des Problems.
Having served in the army, the military is a difficult spouse.
Die Army ist ein schwieriger Partner. Sie verlangt dir viel ab, ständig umziehen. Da ist es schwierig, stabile Beziehungen zu führen. Die Scheidungsrate ist hoch.
Dazu kommt das enge Zusammenleben in der Kaserne oder im Feldlager und möglicherweise traumatische Erlebnisse, die eine Einheit noch mehr zusammenschweißt.
Wenn in so einer Einheit dann Frauenfeindlichkeit oder Antisemitismus oder Antiregierungsextremismus vorhanden sind, dann hilft allein die Nähe, die Kameradschaft und die viele Zeit dabei, dass sich diese Gedanken verbreiten. Ich sage nicht, dass per se etwas mit dem Militär nicht stimmt, aber wenn du schlechte Ideen, schlechte Gedanken, schlechte Menschen dort hast, dann kann sich das verbreiten.
That can spread. Manchmal beginnt die Radikalisierung erst lange nach der Militärzeit, wenn jemand im zivilen Leben immer wieder scheitert, beruflich und privat, sagt Braniff.
Individuals start to look for answers. Why can't I figure?
Die Leute fragen sich dann, warum packe ich es nicht? Und es gibt natürlich ein ganzes Bündel von extremistischen Organisationen, die Antworten liefern, warum diese oder jene Gruppe daran schuld ist. Und sie liefern auch die Ermächtigung zur Gewalt, statt der Machtlosigkeit, die du eigentlich fühlst. Und das scheint mir so eine Geschichte zu sein.
Ungewöhnlich am Attentäter von New Orleans ist für Braniff vor allem, dass er sich von Islamisten verführen ließ. Viel verbreiteter ist unter Veteranen die radikale Ablehnung der Regierung und Rechtsextremismus.
So we're going to see some of what our witnesses saw on January 6th. Let's see the video, please. But please be advised that it contains graphic images and strong language, which many may find disturbing.
Der 6. Januar 2021. Ein Mob von Menschen stürmt das Kapitol. Sie rennen Metallzäune um, besprühen Polizisten mit Pfefferspray, schlagen sie und dringen mit Gewalt ins Gebäude ein. Etwa 2000 Menschen beteiligen sich an dem Aufstand, den Präsident Donald Trump damals angezettelt hatte. Über 200 davon sind Veteranen, viele Mitglieder in rechten Milizen. Heidi Beirich wundert das nicht. Die Politologin aus Kalifornien hat das Global Project Against Hate and Extremism gegründet und forscht seit Jahrzehnten über extremistische Bewegungen, vor allem auf dem rechten Spektrum.
Most Die meisten Milizen hüllen sich in die amerikanische Flagge und Patriotismus. Natürlich verzerren sie diese Ideen. Aber für jemanden, der sich nicht so gut auskennt, kann eine paramilitärische Organisation, die angeblich patriotisch ist, die Verfassung und die Flagge liebt und nur ihre Leute beschützen will, schon attraktiv sein.
That can be attractive. Umgekehrt sind Veteranen für diese Milizen attraktiv, sagt Byrick. Ihr Beispiel, die sogenannten Oath Keepers, übersetzt so viel wie Hüter des Eides.
Let me just take an example of the Oath Keepers. That's a militia group in the United States whose membership list was leaked. So we know that they had lots and lots of veterans in their ranks.
Weil deren Mitgliederlisten irgendwann durchgestochen wurden, ist bekannt, dass unter den bis zu 30.000 Anhängern auch sehr viele Veteranen sind.
Die Oath Keepers haben strategisch Veteranenorganisationen angesprochen. Sie haben auch in Radiosendungen und in den sozialen Netzwerken um sie geworben. Sie wollten unbedingt Leute mit militärischer Ausbildung, aber auch die Glaubwürdigkeit, die Veteranen in den eigenen Reihen vermitteln.
Dass Veteranen gefährdet sind für extremistische Ideen, ist nicht neu, sagt Byrick. Viele Jahre wurde das Problem weitgehend ignoriert, von Demokraten wie Republikanern. Doch jetzt kommt für Byrick dazu, dass Trump und seine Partei viele bislang als extremistisch geltende Haltungen übernommen und normalisiert haben.
Die
Republikanische Partei steht jetzt nach Ansicht vieler Politologen noch weiter rechts als die AfD. Mitglieder der Partei unterstützen extreme Ideen wie die große Umvolkung und damit billigen sie letztlich auch weißen Rassismus. Gleichzeitig wird jegliche Diskussion über Extremismus unter Veteranen quasi als unzulässige Nestbeschmutzung abgetan, klagt Byrick.
Immer
wenn du darüber sprechen willst, dann verunglimpfst du die Truppen, weil unser Militär sowas doch nicht macht, als ob die Fakten keine Rolle spielen. Dabei ist der Extremismus von Veteranen noch viel gefährlicher als der von Zivilisten, sagt sie.
Wenn jemand wie ich sich radikalisiert, ist das egal, weil ich keine Bomben bauen kann. Aber wir müssen uns um die Leute sorgen, die eine militärische Ausbildung haben, weil es nicht viele davon braucht.
Großes Gedränge vor Senatssaal G50 auf dem Capitol Hill in Washington. Drinnen läuft eine Anhörung der größten Veteranenverbände. Im niedrigen marmorgetäfelten Vorraum stehen Dutzende Mitglieder und diskutieren über die Entlassungswelle im Department for Veterans Affairs, dem Ministerium, das sich um ihre Belange kümmert. Trump ist zu diesem Zeitpunkt noch keine 100 Tage im Amt. Aber sein Sonderberater Musk schwer aktiv. Über 6.000 Mitarbeiter werden binnen ein paar Tagen entlassen.
Es sieht so aus, als ob sie sagen, lasst uns mal 1.000 Jobs in diesem Amt streichen. Aber keiner guckt genau, welche Positionen da eigentlich gestrichen werden.
Bill LeBeau, Army-Krawatte um den Hals und Uniformkappe samt Abzeichen auf dem Kopf, ist Landesgeschäftsführer des größten Veteranenverbandes Veterans of Foreign Wars in Massachusetts. In der Region Neuengland trafen die ersten Kündigungen vor allem die sogenannten Veteran Centers, Gesundheitszentren, in denen Veteranen beispielsweise Medikamente und Psychotherapie bekommen können, erzählt der Golfkriegsveteran. Die Hälfte der Rezeptionisten wurde entlassen, also die erste Kontaktperson für einen Veteranen in Not, sagt LeBeau.
Unsere Veteranen brauchen psychische Hilfe. Und wenn sie kommen und da sitzt keiner oder keiner geht ans Telefon, dann setzt man unsere Veteranen einem höheren Risiko aus.
Aber Veteranen sind auch ganz direkt von den Entlassungen betroffen. Sie machen ein Drittel aller Regierungsangestellten aus und ein Viertel der Mitarbeiter im Veteranenministerium. Das letzte Maiwochenende in Washington beginnt mit einem jährlichen Ritual, dem Blessing of the Bikes, dem Segnen der Motorräder vor der National Cathedral. In der berühmten Hauptstadtkathedrale finden beispielsweise die Begräbnisse für Präsidenten statt. An diesem windigen Nachmittag steht eine lange Reihe von rund 100 blank gewienerten Motorrädern vor dem neugotischen Portal. Die meisten sind große, schwere Harleys, viele mit US-Fahnen geschmückt. Dahinter stehen ihre Besitzer, Veteranen in Lederwesten, gespickt mit Militärabzeichen und dunklen Sonnenbrillen. Sie sind aus dem ganzen Land angeknattert gekommen für die jährliche Parade zum Memorial Day, dem Gedenktag für die Gefallenen. Jetzt stehen sie da, die Hand auf dem Herzen oder salutierend, und lauschen einem Jugendchor aus Georgia, der die Nationalhymne singt. Stacy Breithaupt ist mit ihrem Mann den weiten Weg aus Michigan angefahren gekommen. 9,5 Stunden waren sie unterwegs. Die 44-Jährige ist eine der wenigen Frauen unter den Fahrern hier. Sie selbst diente 10 Jahre in der Armee, war unter anderem im Irak. Dort hat sie Freunde verloren, sagt sie. Deshalb ist sie jetzt hier.
I was deployed to Iraq in Operation Iraqi Freedom in 2004-2005 and I lost some friends. So, I do this.
Von Kürzungen hat sie bislang nichts mitbekommen, sagt Stacy und zuckt mit den Achseln und erzählt, dass sie früher selbst für das VA, das Veteranenministerium, gearbeitet hat, bis Corona kam und die Impfpflicht für Mitarbeiter.
I think more lost their job for declining COVID shot.
Ich glaube, dass damals mehr Leute ihre Stelle verloren haben, weil sie sich nicht impfen lassen wollten, als jetzt. Echt. Mein Mann und ich haben beide fürs VA gearbeitet. Ich habe mich zwar impfen lassen, aber bin gegangen, weil mir alles zu viel wurde. Und mein Mann hat sich nicht impfen lassen und ist auch gegangen. Das spielt eine größere Rolle als das, was jetzt passiert.
Belegen lässt sich Stacys Vermutung nicht. Laut Medienberichten wurden nur 10 VA-Mitarbeiter damals wegen Impfverweigerung entlassen. Wie viele selbst kündigten, ist unklar. Stacy sagt, dass sie sich mittlerweile möglichst wenig mit Politik beschäftigt. Auch wen sie gewählt hat, verrät sie nicht. Aber die Corona-Politik der beiden Regierungen ist einer der vielen Gründe, warum Veteranen in den USA mit großer Mehrheit für Donald Trump gestimmt haben. Auch Tom McNamara. Der 54-Jährige mit schlohweißem Rauschebart steht stolz an seiner mattschwarz lackierten Harley. Tom ist aus Florida angefahren, 1000 Meilen über kleine Landstraßen. Er war 23 Jahre lang in der Armee, Chef einer Sanitätercrew. Auch er war mal kurz davor, sich das Leben zu nehmen, erzählt Tom. Es sei wichtig, dass Veteranen verstehen, dass es okay ist, sich Hilfe zu holen und in Therapie zu gehen. Dass diese Hilfe auf dem Spiel steht, wenn das VA tatsächlich wie geplant 80.000 Mitarbeiter wegrationalisiert, also rund ein Viertel der Belegschaft, das glaubt Tom nicht. Und dass dabei auch viele Veteranen, eigentlich seine Buddies, ihren Job verlieren, hält er für gerechtfertigt.
Das trifft doch nur die, die in diesen Job seit Jahren geparkt wurden. Und ich verstehe schon, sie verlieren ihre Arbeit und das tut mir auch leid. Aber für die Millionen von uns, die nicht fürs VA arbeiten, ist es eine gute Sache. Ich habe selbst mal für die Regierung gearbeitet. Ich weiß, wie viel wir damals verschwendet haben.
Der eiserne Besen, mit dem die Trump-Regierung jetzt kehrt, zeigt schon Wirkung, glaubt Tom. Der Veteran hat gerade erst seinen Antrag auf 100% Berufsunfähigkeit gestellt und der sei binnen Wochen genehmigt worden. Aus Angst um ihren Job legen sich die Mitarbeiter jetzt wohl richtig ins Zeug, vermutet Tom.
I think people are scared about their job, so yeah, they're picking up the pace a little bit, maybe.
Es sind unsichere Zeiten für viele Veteranen in den USA. Das gilt auch für Clint Cash aus Virginia und die anderen Stammgäste der New Freedom Farm. Gründerin Lois McGill erzählt im Frühsommer, dass sie aufhören will. Was aus der Farm, den Veteranen und den Mustangs wird, steht da noch nicht fest.